Und dass Clubs wie Tottenham Hotspur notorisch auf der Suche sind nach einem Heilsbringer, da ist er selbstverständlich in der Auswahl. So gut hat er die Eintracht gemacht.
Bei dem mangelnden Fußballtalent ist Hopfen und Malz verloren. Aber dafür klappt's bisher ganz gut.
Der Goretzka ist völlig überschätzt. Deswegen spiele ich auch nicht alleine.
Red Deutsch, du Neg.
Halt besser dein unqualifiziertes Maul.
Bei Goretzka wird mir schlecht.
Zieh ihn doch, du Hund.
Alle auf die Familie losgehen.
Möge euer Teambus brennen, ihr Versager.
Kill the Neg. Ihr Hurensöhne, was ist mit Deutschland los? Alle Spieler sind schwarz.
Früher war es mir Samir.
Heute nur noch Ausländer.
Heute nur noch Ausländer.
Ihr Schwuchteln.
Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten.
Fick dein Leben, du egoistischer Bastard.
Ich wünsche euch, dass ihr alle bei einem Unfall ums Leben kommt, ihr Wichser.
Ungewöhnlicher Start in die heutige Reif ist Live-Sendung. Starke Aktion des FC Bayern. Hass im Netz, das soll bekämpft werden durch solche Aktionen, indem sie aufmerksam machen, was auch Fußballer jeden Tag aushalten müssen an anonymen Hasskommentaren. Kompliment an den FC Bayern und guten Morgen, Herr Reif.
Guten Morgen.
Wie sind Sie in Ihrer Kommentatorenzeit mit Beleidigungen umgegangen? Denn als es so richtig heiß war, mussten Sie sich ja auch einiges anhören.
Also, wenn es ein sogenannter Shitstorm war, dann habe ich ihn da vorbeigehen lassen, wo er hingehört, nämlich mehr im rückwärtigen Bereich. Diese Idee allerdings haben die Bayern nicht exklusiv. Sky hatte mal diese Idee und da war ich mit beteiligt. Also ich setzte mich in einen Ohrensessel. Allerdings waren da nicht einige der Dinge in der Qualität da. Das ist, glaube ich, justiziabel sogar. Deine Familie soll brennen, da habe ich mal jemanden erwischt. Ich sollte nur so ein paar ganz witzige. Also zum Beispiel, überflüssiger als der Reif ist nur der Pimmel vom Papst. Vorgelesen? Aber ich habe mir das extra nicht vorher sagen lassen, was ich da vorlese, damit ich Zeit und Gelegenheit hatte, spontan darauf zu reagieren. Das war ganz witzig, kam sehr gut an. Ich glaube, so muss man diesen Dingen begegnen. Und den anderen, wie Brennen und Ähnliches, die kriegt man. Also ich habe den, der meine Familie hat brennen sehen wollen, gekriegt. Der wurde bestraft. Und deswegen glaube ich, man muss da schön gucken, wenn es halbwegs im Ding ist, dann genauso. Immer wieder mal eine kleine Lesung wieder machen. So, pass auf, das kommt von euch. Und nächste Woche wollt ihr uns aber wieder, sollen wir aber die Champions League gewinnen, damit ihr fröhlich seid. Und die anderen muss man aus dem Verkehr ziehen.
Also, FC Bayern mit dieser Aktion gegen Hass im Netz. Gerne mehr davon an der Stelle. Mit dem Ziel, dass dann irgendwann es hoffentlich nicht mehr nötig ist, weil auch all die Irren, ja, und die Verbrecher, auch das muss man sagen, dann zur Vernunft kommen und diesen Unsinn endlich lassen. Kommen wir zu unseren Fußballthemen heute bei Reif ist live. Es geht los mit der Eintracht, dann sind wir natürlich beim Spitzenspiel Bayern-BVB. Nationalmannschaft wird uns beschäftigen, spielen ja am Samstag gegen Peru. Und der Rücktritt von Mesut Özil ist dann zum Abschluss dran. Jetzt aber zunächst die Eintracht. Und es ist ja schon ein paar Tage her, dass in der Bundesliga gespielt wurde. Darum gucken wir am Anfang noch mal kurz auf die Tabelle. Wie ist denn die Situation eigentlich bei Eintracht Frankfurt, nachdem sie in der Champions League im Achtelfinale gegen Neapel rausgeflogen sind? Ja, das ist so eine Platzierung, Herr Reif, wo man immer noch ein bisschen rechnet und sagt, 6 Punkte hinter Platz 4 bei 9 ausstehenden Spielen, da geht noch was. Könnte aber auch nach unten noch den Verlust der Europa League und der Conference League kosten, da Wolfsburg mit 38, Leverkusen mit 37, Mainz mit 37 nicht weit entfernt sind. Wo sehen Sie die Eintracht gerade? Ist das so eine Art Scheideweg, wohin es in dieser Saison noch geht und auch wie diese Saison dann in der Gesamtwertung aussieht?
Ich fürchte ja, weil Fußball ist ein Ergebnissport. Und Sie haben so einen Negativflow zuletzt. Das hat sich so, der große Schwung ist weg. Und die Fallhöhe war halt eine brutale für einen Club wie die Eintracht. Also über den Gewinn der Europa League dann Champions League gespielt, eine prima Hinrunde gespielt. So, und dann wirst du von Neapel zerlegt, das kann ja sein, aber auch in der Liga, da man nicht gewonnen, immer ganz okay. Plus In diesen internationalen großen Auftritten haben sich einige verdächtig gemacht, wie ich immer sage, inklusive Trainer, dazu kommen wir noch. Kolo Muani, französischer Nationalspieler, hat WM gespielt. Also, dass das die Eintracht nicht seine letzte Station ist, ist klar. So, was ich damit sagen will, ist, es lief zunächst mal so Richtung Europa League mit den in Sieg Europa League, mit den Fans, mit allem, mit den Guten. Und alles lief eigentlich immer linear nach oben. Und das ist doch klar, dass dann irgendwann mal für einen Club wie die Eintracht ein Level erreicht ist, das du halten willst. Aber die Gefahr ist eher, dass es jetzt mal wieder sich ein bisschen nach unten einpendelt. Sie haben möglicherweise ein bisschen überperformt auch.
Speziell die Vorstellung am letzten Wochenende, das 0:2 bei Union Berlin hat für Missstimmung gesorgt. Der Auftritt von Oliver Glasner hinterher bei der Pressekonferenz, aus meiner Sicht bislang einmalig in seiner Zeit bei der Eintracht. Hören wir mal rein.
Ich bin heute sehr vorsichtig, weil alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten.
Versuche ich es nochmal. Sie haben bei der Zone schon Ihre Verteidiger kritisiert.
Nein, ich habe nur festgestellt.
Okay.
Einspruch.
Gut. War nur die Defensive oder lag es heute einfach auf vorne, dass so viele Chancen verknallt wurden?
Wir haben schon klügere Köpfe gesagt, wenn du vorne kein Tor machst und hinten welche bekommst, verlierst du das Spiel. Genauso war es heute. Ich habe noch nie über die Champions League gesprochen, ich spreche immer über die Leistung. Und deswegen sage ich heute dazu nichts, weil sonst wird es kritisch für mich.
Wie erklären Sie sich, Herr Reif, dass er, denn so haben wir ihn noch nie erlebt, seit er bei der Eintracht ist. Wir haben gerade hier immer festgestellt, mit welcher Gelassenheit er Spiele begleitet, auch auf der Pressekonferenz. Ist gerade ein Punkt, wo er den Eindruck hat, der Laden fliegt ihm so ein bisschen um die Ohren, irgendwie.
Naja, in die falsche Richtung, der Flow. Sind immer noch Sechster, also ein Absteigen werden sie nicht, die kommen nicht in irgendwelche Gefahren. Nur nochmal, ich wiederhole die Fallhöhe. Und da war er auch mit drauf und er hat sie dahin geführt. Und danach, er ist sehr, sehr ehrgeiziger Trainer. Einer, der es kann, sonst hätte das alles nicht so funktioniert. Und er würde gern den nächsten Schritt gehen. Und zuletzt war der nächste Schritt rückwärts und nicht vorwärts. Plus Diskussionen jetzt, wie wird der Kader aussehen? Ich habe gerade gesagt, wer alles, da habe ich doch immer alle erwähnt. Also 3, 4 wirklich Leistungsträger sind begehrt und werden auch ständig gehandelt, jetzt auch schon öffentlich. Also insofern, so. Was soll er den nächsten Schritt angehen? Was ist jetzt die nächste Stufe? Was wollen wir? Ich glaube, da sind sie in einem Meinungsfindungsprozess und ich fürchte, dass er andere Vorstellungen hat, aber völlig in Ordnung. Wenn einer sagt, pass auf, ich würde gern jetzt noch ein bisschen was richtig, einen weiteren Schritt nach vorne machen und mit euch, ihr wollt es anders haben, das muss ja nicht böse enden, aber es könnte durchaus in der Trennung enden.
Tottenham Hotspurs ist der Verein, der ihn offenbar im Blick hat. Die haben ja, ich weiß gar nicht, wann sie ihren letzten Titel gewonnen haben, aber natürlich verfolgt, dass er Eintracht Frankfurt zum Europa-League-Triumph geführt hat. Ist das für Sie die wahrscheinlichste Variante?
Nein, aber das ist ein Club, der ihm ganz andere Möglichkeiten
hat. Wenn das ernst wird, würde er das machen?
Wie gesagt, ich glaube, da sind Sie gerade in Frankfurt bei der Bestandsaufnahme. Was haben wir erreicht? Was können wir hier erreichen? In welches Risiko wollen wir gehen? In Frankfurt, ich habe Frankfurt noch anders erlebt. Koste es, was es wolle, irgendwie, wenn wir Wunder schaffen. Wunder, Glasner ist keiner für Wunder, sondern was wollen wir? Was wollen wir hier? Und welches Risiko seid ihr bereit, der Club zu gehen? Und wie weit gehe ich mit? Reizt mich das noch? Oder sollten wir sagen, guck mal, wir hatten so eine schöne Reise, lass uns doch an der Stelle aufhören. Dann wird es nicht konfliktär oder wie immer das heißen mag. Und dass dann andere Clubs kommen und ihn erlebt haben, international, das ist halt Europa League und Champions League. Und dass Clubs wie Tottenham Hotspur notorisch auf der Suche sind nach einem Heilsbringer, da ist er selbstverständlich in der Auswahl. So gut hat er die Eintracht gemacht.
Wir können uns seinen Karriereweg als Trainer einmal kurz angucken. Pardon. Denn er ist ja noch gar nicht so lange bei der Eintracht, war vorher ja in Wolfsburg. Und da sehen wir vor allen Dingen, dass er auch in Wolfsburg nur 2 Jahre gewesen ist. Insofern würde das passen. Vorher bei Linz und bei Ried als Trainer aktiv gewesen. Wenn man sich das so anschaut, Herr Reif, dann wäre eigentlich Tottenham jetzt so das logische Ding, wo es eigentlich immer weiter aufwärts ging.
Und das kann ich doch niemandem übel nehmen. Ich hoffe, auch in Frankfurt wird man dann, wenn es denn so wäre, wir tun jetzt so, als sei schon, aber manches spricht dafür. Das kann man doch anständig, kann man sagen, wie gesagt, schöne Zeit, danke. Er sagt, danke, dass ich mit euch so eine Reise machen durfte. Und jetzt biege ich links ab und ihr fahrt rechts. Ich wünsche euch alles Gute, wir wünschen dir alles Gute. Ich mag es gern undramatisch an solchen Stellen. Er ist ja auch in seinen anderen Stationen nicht mit Schimpf und Schande vom Acker. Bei Wolfsburg, da passten einige Dinge nicht. Das muss man allerdings, glaube ich, bei ihm wissen. Ich bin jetzt nicht sein engster Freund und kann seinen Charakter von A bis Z hier beurteilen. Aber dass er geradlinig zu sein scheint, glaube ich, da liegt man nicht ganz verkehrt. Und genau darum geht's ja jetzt. Eine Linie, nicht eiern, nicht Wappenküssen, nicht sagen, niemals werde ich hier gehen. Da gab es andere vor ihm bei der Eintracht, die haben es das nicht so gut gemacht. Und das schlägt ja auf einen zurück wieder. Wenn wieder in irgendeine PK rutscht, dann einem wieder was raus. Ich werde hier auf ewig, bis nächste Woche, aber sonst relativ ewig. Das ist nicht gut. Das macht er nicht, hat er noch nie gemacht. Und das hatte, und in Wolfsburg ist er gegangen. Der eine oder andere in Wolfsburg dachte hinterher dann möglicherweise, hätte man doch zum Bleiben überreden sollen.
Nun haben unsere Kollegen in Frankfurt recherchiert, dass der Name Mike Tullberg da als möglicher Nachfolger gefallen ist. Hat mir ehrlich gesagt bis zu dieser Information nichts gesagt. Ist der U19-Trainer bei Borussia Dortmund und das sehr erfolgreich seit 2020. 35 Spiele, keine Niederlage. 29 Siege davon, ein 37-jähriger Däne. Wäre das eine gute Wahl? Dortmund-Trainer funktionieren ja an verschiedenen
weltweit
Stellen.
Weltweit.
Genau.
Oder ex-Dortmund.
Führend in der Trainerentwicklung und Ausbildung.
Ja. Die Armen da rund um den Borsigplatz, die müssen Spieler dauernd verkaufen, jetzt auch noch Trainer ständig noch ausbilden und dann wieder in die Welt schicken. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur, dass deine Ergebnisse sprechen für ihn. Jugendfußball ist was anderes als Männerfußball, haha. Ja, denkbar, aber da ist Krösche, der Sportdirektor bei der Eintracht, er ist schon ein bisschen im Geschäft, also der schon länger und der weiß, glaube ich, was er tut. Er wird sich den genauer angeguckt haben. Nicht nur die Ergebnisse gegen, weiß ich nicht, gegen wen die U19 da spielt, in der U19-Bundesliga.
Und haben Sie gerade gesagt, Sie haben es eigentlich gerne ohne Drama. Das, was bei der Eintracht gerade so insgesamt los ist, Axel Hellmann ist von der DFL umworben, der Aufsichtsratsboss Holzer hat Hellmann sogar angeboten, selbst zurückzutreten, wenn er dann bleibt. Jetzt diese Glasner-Situation, die Frage, wer wird noch alles verkauft? Ehrlich gesagt, ich glaube, es wird ziemlich viel Drama in den nächsten Wochen und Monaten.
Drama meinte ich, wie man mit dem Drama umgeht. Aber ja, aber schau, das, was dafür spricht, ist doch, dass man einen guten Job gemacht hat. Aber Hellmann wird ja nicht gehandelt als DFL-Boss, weil er so viel Mist gebaut hat bei der Eintracht. Und Glasner nicht bei Tottenham Hotspur. Weil
der Fluch des Erfolges.
Ja, also das ist der Fluch der guten Tat. Und dann werden sie, man wird weiter in Frankfurt Fußball spielen. Die sollten
darauf
gucken,
können wir uns
dass kein Porzellan
des
und mehr kaputt geht als notwendig.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
So, jetzt gucken wir schon mal nach vorne. auf die Partie Bayern gegen Dortmund. 1. April ist es soweit, der zweite gegen den ersten. Dortmund derzeit mit einem Punkt vorne. Jetzt aber diese Schocknachricht für den BVB. Ein wichtiger Spieler wird fehlen bei diesem Duell in München. Jamie Bynoe-Gittens, der Engländer, 18 Jahre alt, zuletzt sehr positiv in Erscheinung getreten mit 3 Joker-Toren in diesem Kalenderjahr. Wenn der zur Seitenlinie kam, dann hatten die Gegner auch schon immer das Gefühl, oha, jetzt geht's noch mal turbomäßig zur Sache. Wie hart trifft das den BVB jetzt gerade in dieser Situation, wo auch Adeyemi verletzt ist, wo Brandt verletzt ist?
Wo Haller noch seine Form sucht nach seiner Krankheit.
Jetzt auch noch diese Joker-Rakete, die ausfallen.
Ja,
möglicherweise sogar für den gesamten Rest der Saison.
Ja, sie haben vieles geregelt, von hinten angefangen, mittlerweile mit einem der besten oder mit dem besten Torhüter der Liga haben sie. Dann haben sie eine Abwehr stabilisiert. Süle, kein Mensch redet mehr darüber, was ist mit seiner Form. Schlotterbeck spielt so wie ein Nationalspieler. Also kommen wir jetzt alles nach vorne. Emre Can wie ein Neuzugang zeigt da Mentalität und geht voran. Ja, vorne fehlt's halt ein bisschen. Und nicht verlieren ist so okay, aber gewinnen, da wird's dann brauchen doch noch den einen oder anderen. Und jeder, der da ausfällt.
Hat der Ball überrascht?
Alles, es ist alles, was ihn, was.
Modest funktioniert nicht.
Modest funktioniert nicht. Das Kapitel, glaube ich, ist für beide Seiten nicht gut.
Also insofern umso sensationeller, dass der BVB gerade vor den Bayern steht.
So, das sollten die Bayern sich mal in aller Ruhe durch den Kopf gehen lassen.
Die Entwicklung von Bynoe-Gittens, war das ein Spieler, den Sie vor dieser Saison überhaupt im Blick hatten, dass der eine Rolle spielen
könnte? Nein, ich wusste, dass sie wieder einen 18-Jährigen da rumturnen haben und dachte immer, wenn sie immer auf 18
immer können sie nicht setzen, richtig
ist eine liegen. Schöne Nummer, ja, aber das, ob das so gut geht und dann kommt er und ist unbeschwert, das machen sie gut. Das ist aber, glaube ich, auch Terzic, der da mit diesen Jungen schon länger ganz gut umgegangen ist, offensichtlich. Und er bringt sie da wettbewerbsfähig in die erste Mannschaft.
Jetzt haben wir ein wunderbares Spielplan-Psychologie-Thema erreicht, denn die DFL hat terminiert die letzten Spieltage, genau nämlich wie es zeitlich aussieht. Und da schauen wir uns das Meisterduell, auf das wir natürlich auch in der Phase der Saison noch hoffen, einmal genauer an und stellen fest, Herr Reif, am 31. Spieltag legen die Bayern vor bei Bremen, Dortmund dann am Sonntag gegen Wolfsburg. Am 32. Spieltag legen die Bayern um 15.30 Uhr am Samstag gegen Schalke vor, Dortmund um 18.30 Uhr gegen Gladbach. Am 33. Spieltag wieder die Bayern zuerst am Samstag gegen Leipzig und dann am Sonntag erst die Dortmunder in Augsburg. Lassen Sie es uns wissen. Für wen ist das ein Vorteil? Ist es besser vorzulegen oder ist es besser, der Zweite zu sein, der dann genau weiß, was er jetzt bringen muss oder ob vielleicht auch ein Unentschieden reicht, um die Spitze zu verteidigen. Ist genauso schön wie die Frage, ist es beim Elfmeterschießen besser?
Da hätte ich jetzt gerade gesagt, komm, lass uns doch, weil das so furchtbar viele Termine sind, lass doch Elfmeterschießen machen. Was ist immer besser?
Was glauben
Anfang
Sie?
Da bleibe ich bei meiner Standardantwort, sage ich ihm sofort, ob er drin war. Wenn der Erste sitzt, ist es nicht gut für den Zweiten. Der muss jetzt nachziehen. Wenn der Erste nicht sitzt, hast du...
Aber nur so aus dem Gefühl heraus, wenn Sie den Spielplan sehen. Hätten Sie sich eigentlich gewünscht, als Fußballromantiker, als der Sie offiziell ja immer noch durchgehen,
ja,
dass man die eher bewusst hätte versucht, parallel anzusetzen an den letzten Spieltagen? Also häufiger diesen 15:30-Moment am Samstag zu kreieren? Wir wissen, TV-Sender zahlen viel Geld, haben auch ihre Anforderungen. Aber wenn man so die letzten 4 Spieltage die ganze Zeit im Parallelflug gehabt hätte?
Allein schon, um Diskussionen, mögliche Legendenbildungen zu vermeiden, hätte ich gesagt, pass auf, macht nichts oder tariert es so aus, dass einmal der vorlegt, damit da ja nicht einer sagt oder irgendeiner auf den Schwachsinn kommt, wir wurden dadurch benachteiligt. Nein, ich mache ja das Spielchen gerne mit, nur ich habe so geguckt und dann fiel mir die Frage ein, als so eins am anderen kam, welche Bayern dürfen es denn dann sein in Bremen? Die Bremen dann 4-0 wegfieseln, weil sie vom Kader so viel besser sind, oder die sich einen abbrechen und mit einem 1-1 aus dem Stadion gehen. Dortmunder können nachlegen, gewinnt das und so. Also,
glauben Sie, es ist spannend?
Es wird spannend bis zum Schluss. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und da haben die Bayern uns ein Ei ins Osternest gelegt.
Einem, dem wir das auch zu verdanken haben, dass es gerade so schön spannend ist da vorne, ist Marco Reus, der jetzt auch beim Sieg gegen die Kölner zweimal wieder getroffen hat. Ist ja immer noch offen, wie es genau mit ihm weitergeht. Ein Dortmunder Kumpel von ihm, Kevin Großkreuz, war bei uns bei Bild TV zu Gast und hat nochmal die Bedeutung von Marco Reus für den BVB deutlich gemacht.
Marco ist verdammt wichtig für die Mannschaft. Er ist ein Dortmunder Junge, er weiß, was Borussia Dortmund bedeutet und er ist gut drauf. Er hat natürlich immer wieder Pech mit seinen Verletzungen, das ist, über seine ganze Karriere geht das schon so, leider. Aber ich kenne ihn, er ist ein überragender Fußballer und wie wichtig er ist, hat er gestern wieder gezeigt. Ich hoffe, dass er sich hier vernünftig in Dortmund verabschiedet, dass er seine Karriere hier beendet, 1-2 Jahre noch verlängert. Wir brauchen ihn, der Verein braucht ihn, weil man muss sich mit irgendeinem identifizieren und das ist er. Und so einen Typen brauchen wir in der Mannschaft.
Also Kevin Großkreuz mit einem Appell Richtung BVB-Führung und auch Richtung Marco Reus, der sich natürlich auch seine Gedanken jetzt macht, weitermachen oder nicht. Was hören Sie? Geht's weiter mit Reus?
Ich denke, man wird ihm vom Hof jagen wird ihn niemand. Aber er wird Abstriche machen müssen. Abstriche auch in Einsatzzeiten. Und da geht's darum, wie schätzt er sich selber ein und kriegt man das deckungsgleich. Nur das ist das lebenswichtig. Geld wird, ist gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, der amtierende Kapitän, die Identifikationsfigur, kann dem ja auf dem Platz das leisten, was er möglicherweise, unterstelle ich jetzt nicht, aber was hypothetisch, was er möglicherweise glaubt, leisten zu können. Der Trainer aber sagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Und dann hast du einen Missklang. Und das kannst du dir bei einem Spieler dieser Wichtigkeit im Club nicht leisten. Insofern, das werden die Bayern haben mit Thomas Müller, weil wir hier das Bild auch hinter uns haben. So. Und ähnliche Dinge, das gibt's überall auf der Welt. Mats Hummels führt's gerade vor. Ich glaube, da hat man sich angenähert in dem, was man voneinander zu halten und zu erwarten hat. Und wenn Reus das akzeptiert, denke ich, und wenn es ihn nicht nochmal in die Welt hinauszieht. Aber ich glaube, er ist nicht der Typ, der dann sagt, komm, nochmal 2 Jährchen, egal wo die Sonne scheint.
Welche Rolle spielt das für den BVB, ihn auch unter diesem Aspekt Identifikationsfigur zu halten? Ist das in Dortmund möglicherweise nochmal ein wichtigeres Thema als anderswo, dass diese 70.000, 80.000, die da jedes Wochenende kommen, auch jemanden haben, bei dem sie das Gefühl haben, das ist einer von uns und der ist den Weg mit uns schon lange gegangen?
Naja, kann man sich das nicht leisten? Die echte und wahre Liebe und was da immer so als Marketing-Slogan durch die Gegend wabert. Ja, dort spielt man gern so ein bisschen mit Emotionen mit und gerade mit solchen Gefühls eher im weichen Bereich angesiedelten Dingen. Ja, aber das nützt ja nichts, wenn er eine Identifikationsfigur ist, aber nicht spielt. Und unlustig irgendwo in der Ecke sitzt, dann womit soll man sich dann identifizieren? Er nicht mit dem Club, der Club nicht mit ihm, die Menschen nicht mit ihm, mit dem Club. Da hast du mehr Probleme, als dir das nützt. Also das ist so ein schönes Wort, Identifikationsfigur, am besten auf dem Platz. Und da kommst du in den Konflikt, wie schon myriadenhaft auf der ganzen Welt, in jedem Club, bis runter in die 4. Liga, 5. Liga. Da hast du einen, den Platz ist, der es immer war, der es dann aber nicht mehr so bringen kann. Und wie kriegt man das sauber geregelt, ohne dass...
Auf eine Joker-Rolle würde sich Reus noch nicht einlassen, glaube ich, in der kommenden
Joker
Saison.
Joker nicht, aber nicht jedes Spiel.
Ja, zwei Drittel genau. Stammspieler.
Genau, und da geht es dann, sonst machst du dem Trainer Probleme, dann gibt es auch das nicht unterstellt, aber möglich. Dann gibt es Fraktionen, die eine sagt, warum spielt unser Marco nicht, seine Kumpels. Und dann sagen andere, na, das kann ich dir sagen, warum der nicht spielt. All solche Dinge. Klingt so läppisch wie auf dem Schulhof. Und ich fürchte, genau so ist es.
Fußball ist einfach.
Fußball
kann
sehr einfach sein.
Und wir sind gespannt, ob Marco Reus, ob Mats Hummels beim BVB bleiben für mindestens eine weitere Saison. Jetzt vom Topspiel der Bundesliga, das am 1. April stattfindet, zum ersten Länderspiel des Jahres 2023 am Samstag gegen Peru, bevor es dann am Dienstag nochmal gegen Belgien geht. Ja, nur ein Freundschaftsspiel und trotzdem große Diskussion um die Nominierung von Bundestrainer Hansi Flick. Joshua Kimmich, der jetzt als Kapitän Neuer ersetzt, hat sich da, wie ich finde, überraschend klar zu Wort gemeldet. In der TZ sagte er, Ich war nicht überrascht, dass der ein oder andere neu dabei ist. Überrascht hat mich vielmehr, dass der ein oder andere nicht dabei ist. Und dann geht es um Reus, Gündogan, Müller, Süle, Sané und Rüdiger. Und dazu sagt er, gerade die letzten drei hätte ich schon auf der Liste erwartet. Also übersetzt, Kimmich hätte Süle, Sané und Rüdiger erwartet.
Und Müller nicht? Na warte, Freundchen.
Das ja, da haben wir noch eine andere Ebene erwischt. Aber schon überraschend, dass sich ein wichtiger Mann der Nationalmannschaft so ehrlich, das finde ich erstmal sehr gut und auch kritisch, und das gefällt mir, äußert und sagt, verstehe ich nicht ganz.
Sie sagen kritisch, er wird sagen, ich habe mich nur gewundert und das darf ich ja. Und jetzt gucken wir mal, der Trainer entscheidet.
Ich fordere keine Strafen.
So, entscheidend tut der Trainer. Und der Trainer hat uns allen, glaube ich, doch mitgeteilt, wie er sich das vorstellt. Ich sehe die zwei Spiele völlig unterschiedlich. Peru, da sage ich, wundert mich nichts. Da lasse ich mal alles gelten und jeder darf sich mal zeigen. Möglicherweise ganz neue, die bisher noch nicht so in Erscheinung getreten sind. Das ist der Sinn von solchen Testspielen. Gegen Belgien, auch da ist ja Test. Es geht ja um nichts. Wir müssen ja nicht qualifizieren für die eigene EM. Aber Belgien, da ist Tedesco ein deutscher Trainer. Belgien ist notorisch einer der Favoriten für, was sage ich immer der Geheimfavoriten. So geheim, dass sie selber nicht mehr wussten. Und gegen die eine gezogen kriegen, würde alle Rudi Völler haften und was auch immer Maßnahmen zur Resozialisierung dieser Nationalmannschaft nach Katar und Russland sicher konterkarieren. Insofern, ich bin mal gespannt, wer da gegen Belgien aufläuft. Gegen Peru wundert mich nichts.
Nun ist ja trotzdem das Thema auch vor der WM gewesen. Wir hatten da ein Testspiel gegen Oman, wo Hansi Flick überraschenderweise nicht seine Haupt-WM-Elf aufgeboten hat. Und mein Verständnis war so ein bisschen, ab jetzt geht's voll Richtung WM. Und wenn ich Kimmich so richtig deute, der ja immer als einer der motiviertesten und gierigsten gilt und der auch gerade gesagt hat, bei der Nationalmannschaft will er was gut machen, denn bislang waren es halt drei Turniere zuletzt, an denen er auch teilgenommen hat, die es nicht waren, dass er das lieber anders gehabt hätte. Das lesen Sie schon auch daraus.
Das lese ich auch so raus. Und das, aber das nochmal, er ist Kapitän, ja, deswegen darf er sich auch äußern. Aber Hansi Flick wird ihm sagen, du, das ich mach's aber anders. Ich kann aber gut verstehen, dass Kimmich schon, wir erinnern uns noch seine Äußerung nach dem Ausscheiden. Da werde ich muss gucken, dass ich nicht in ein Loch falle. Und seit da scharrt der Nationalmannschaft tätmäßig mit den Hufen. Und dann guckt er und sieht, also wir testen jetzt gegen Peru. So. Und dann weiß ich doch schon wieder, was heißt, wenn wir nicht 5 Stück denen verpassen, die waren für nichts qualifiziert. Wenn wir denen nicht 5 verpassen, dann bin ich ja schon wieder unter denen, die in gerader Linie aus Katar offenbar so weitermachen. Wir werden ja das begucken. Also ich glaube, da sollte man keinen großen Bruch zwischen dem Kapitän und dem Bundestrainer reingeheimnissen. Aber ich verstehe bei Kimmich eine andere Stoßrichtung. Lieber jetzt jedes Spiel gewinnen und sich einspielen. Und Flick sagt, Leute, ihr wolltet doch aber, dass wir uns mal ein bisschen vielleicht neu aufstellen. Und nicht ein Weiter-so. Nicht ein Weiter-so hat nicht mit irgendwelchen obskuren Dingen zu tun, sondern die auf dem Platz dann und möglichst auch noch gut Fußball spielen.
Einen, den Joshua Kimmich gerne dabei gehabt hätte, wäre eben Leroy Sané. Hansi Flick wurde danach gefragt, warum Sané nicht dabei ist.
Ja, man muss im Leben auch Entscheidungen treffen und wir haben uns für Serge entschieden. Und ich finde einfach, es ist in der Situation, März ist das große Finale in der Bundesliga, in den europäischen Wettbewerben. Und natürlich hätte man die Spieler auch alle mitnehmen können. Die wären auch gerne dabei gewesen. Aber für uns ist es einfach auch wichtig, auf der einen Seite, dass sie ja nicht nur trainieren, sondern dass sie dann auch spielen. Das hätten wir nicht gehabt. Wir hätten nicht allen, die dann dabei gewesen wären, dann die Möglichkeit gegeben zu spielen.
Also hier sagt er nochmal ganz klar, für ihn war die Frage Sané oder Gnabry. Beide gehen nicht. Schlägt er noch das Bayern-Herz in seiner Brust, dass er einen sich gut vorbereiten lassen möchte auf das Spiel gegen Dortmund?
Nee, er hat sich nur beide spielen sehen in den letzten Wochen. Und normal hätte er sagen können, beide nicht, weil ihr beide nicht in Form seid und ich nehme nur mit, wer richtig gut in Form ist.
Aber dann hätten sie eher Sané genommen als Gnabry, wenn es da davon
gegangen wäre. Aber nur nach dem Spiel in Leverkusen. Ja, davor gut, hätte ich beide nicht genommen. Ey, ja. Also die Gans wird richtig fett gegen Ende der Testspiele.
Beim Gans-Vergleich.
Danach machen wir aber hier eine Abrechnung, dass die Heide wackelt.
Ja, schon am Montag geht's rund nach dem Peru-Spiel.
So, jetzt, okay. Also, ob Gnabry oder Sané, ich fürchte, das ist im Moment nicht so das Thema. Aber vielleicht sieht er ja bei Gnabry, er hat ja hinterher mit Sané gesprochen. Ist ja nicht so, dass der den abwatscht und sagt, so, hier bist du öffentlich jetzt mal abgewatscht worden, du darfst nicht dabei sein. Und damit hat es sich, sondern da ist Hansi Flick viel zu lang mit denen einen langen Weg gegangen. Insofern, das wird man schon noch hinkriegen. Und vielleicht hebt es ja Gnabry aus dem Loch, denn der war völlig außer Form zuletzt.
Unsere beliebte Kategorie, wenn heute schon EM wäre.
Wer liebt sie nicht?
Wie würde Marcel Reif spielen lassen? Kommt jetzt voll zum Zuge.
Zum Beispiel.
Wir gucken mal auf den Aufstellungsvorschlag unseres Experten. Also Ter Stegen, dann eine Dreierkette mit Rüdiger, Schlotterbeck und Süle. Davor Kimmich und Goretzka. Dann ein Mittelfeld offensiv mit Raum, Musiala und Sané und vorne Havertz und Wirtz. Was haben Sie sich dabei gedacht, Herr Reif?
Das ist gegen, so würde ich Sie spielen, könnte ich Sie mir vorstellen. Was habe ich mir dabei gedacht? Genau. Dass ich hier 11 hinstellen soll, jetzt schon, wenn mit 1000 Konjunktivs, aber das wollen Sie, das ist ja...
Gewisse Spielereien müssen sein.
Müssen sein. Also das ist hier eine Dreierkette gegen einen stärkeren Gegner, würde ich das so, gegen andere könnte ich mir auch vorstellen, dann mit einem Martin Max, der mir gut gefällt bei der Eintracht, auf links mal als Verteidiger anfangen und Marius Wolf von Dortmund, der richtig gut sich entwickelt hat.
Julian Brandt, der eine super Phase hatte.
Julian Brandt, dann im Mittelfeld so ein 4-1-4-1, vielleicht nur mit Kimmich auf der 6. Und vorne, dann kann Gnabry, Werner, den ja alle nicht
aus... Das hätte ich jetzt gesagt. Bei Ihnen ist es nicht Gnabry, sondern Sané, um nochmal den Fall Flick aufzunehmen von gerade.
Na, Sie haben ja doch aber gesagt, das soll jetzt... Da habe ich extra nochmal nachgefragt. Sie haben mir gesagt, nicht jetzt, nicht gegen Peru. Der ist ja gar nicht dabei. Sondern wenn jetzt EM
genau,
wäre...
Genau, aber auch das ist ja eine Grundsatzentscheidung, die Sie da in Ihrer Elf getroffen haben.
Grundsatzentscheidung mal extrapoliert in den... Wann ist diese EM? Darf ich nochmal fragen?
Ich hörte von Juni 2024.
Und jetzt ist März.
Okay,
März
jetzt machen Sie Ihre schöne Aufstellung nicht kaputt. Die hat schon
Bestand. Nein, die hat schon Bestand.
Havertz und Wirtz vorne ist ja Wirtz, eigentlich das, was wir uns alle wünschen, wenn es klappt.
Ja, sicher nicht nebendran, sondern ein Stückchen dahinter. Also ich war am Sonntag in Leverkusen und ich habe gesehen Musiala und ich habe gesehen Sané auch in ein paar Situationen und vor allem Wirtz. Das sind schon drei, die kannst du international gegen jede Kasperltruppe, also jede Zaubertruppe inklusive Frankreich und Brasilien, die haben eine Ballbehandlung, die machen Dinge mit dem Ball, das war...
Es ist halt wieder die Mittelstürmerfrage, die uns sicherlich Füllkrug die nächsten 15 Monate begleiten
Entschuldigung, Füllkrug habe ich jetzt gar nicht genannt. Füllkrug, das gefällt mir ja an dem, da läuft er nicht durch die Welt und sagt, was bin ich für ein unerkanntes Genie, sondern ich komme gern und wenn ihr mich braucht, 15 Minuten, ja. Und dann kann es Gegner geben, wo du sagst, ich glaube, lass uns mal alles Havertz, halb Neuner, Neuneinhalber und Wirtz noch mal ein Viertel weniger, nur neun Vierteler und was weiß ich. Lass uns doch mal so einen Hirten da vorne reinstellen. Und da ist doch Füllkrug jetzt da. Lewandowski geht nicht, kriegen wir nicht. Haben wir hier schon besprochen. Haaland wird auch schwer. Also wir müssen aus dem machen, das Beste machen. Wenn ich mir aber das angucke, wenn die alle eine Form hätten, die wir da drauf geschrieben
träumen haben. Träumen
wir wieder. Ja, natürlich. Und was denn sonst? Also, wir sind so ein Volk von über 80 Millionen, da wird es doch möglich sein, eine Nationalmannschaft hinzukriegen, die anders aus dem Loch da rauskriegt, als in Russland und in Katar. Also ich gucke ja, mich so an, wie...
Du hast gerade auch noch mal rekapituliert, was für harte Turniere wir hinter uns haben.
Ja, Entschuldigung.
Und deswegen das eigentlich 2016 gut mit dem Halbfinale in Frankreich. Und damals hatten wir noch das Gefühl, es wäre aber eigentlich mehr drin gewesen als nur das Halbfinale, ja? Und jetzt ist es das Zittern um die Vorrunde. Naja, wie schön, dass wir jetzt 15 Monate nur Freundschaftsspiele haben. Ugh. Also das wird nicht ganz ohne, auch für Hansi Flick muss man sagen.
Zum Teil auch Testspiele. Glauben Sie mir, ja. Wird auch getestet werden. Und auch getestet werden, wer ist wirklich bereit da und in der Lage zu helfen.
Würden Sie sagen, der Begriff Freundschaftsspiel ist überholt? Weil Sie
ich
dann
glaube
so
ja, ich glaube ja.
Okay, ist ein Test.
Sind Tests.
Und dann gucken wir mal.
Ja, aber da werden welche dabei sein, wo wir beide eventuell abends doch... uns mehr um die Familie kümmert.
Hat ja alles dann auch sein Gutes. So, jetzt reden wir über einen Fußballer, der Deutschland viel gegeben hat, auch wenn die letzten Jahre ja dann für beide Seiten überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Mesut Özil hat jetzt offiziell erklärt, dass er mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet. Mit 34 ist also Schluss. Ja, und der Absturz begann mit diesem Foto. Wir erinnern uns alle gut an den Mai 2018. Özil mit Erdogan, ein Foto, von dem sich die Beziehung DFB, Özil und in Teilen auch Deutschland, Özil, nie mehr erholt hat. Herr Reif, wie wäre das alles weitergegangen, wenn es dieses Foto nicht gegeben hätte? War das wirklich so der Punkt, bei dem eine Karriere in eine andere Richtung gelaufen ist?
Ja, doch, das glaube ich. Ist immer schwer, von außen das genau auf den Punkt zu setzen, aber in dem Fall ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass bei ihm ist was zerbrochen, dann wie die Welt mit ihm umgegangen ist, selbst, ich habe gesagt, nicht mehr verschuldet, sondern aber eigenverantwortlich, das kann er nicht wegtun. Und dann gar hätte es noch die Chance gegeben, als er merkte, wie der Gegenwind kommt, sich da rauszureden, rauszuentschuldigen, rauszuerklären. Das, was Gündogan prima hingekriegt hat. Das hat er nicht gemacht, das hat er nicht hingekriegt. Dann gab es eine Trotzphase, dann wurde es bitter, richtig bitter. Und das hat ihm auch nicht geholfen im Club. Das hat ihm nicht geholfen bei Madrid. Dann gab es Verdrückungen mit zu hohen Forderungen. Und vor allem dann seine Art, wie er dann Fußball glaubte, spielen zu können sollen bei Arsenal. Da hat sich der Trainer Arteta, war damals schon, glaube ich, da, der hat sich das eine Zeit lang angeguckt und dann irgendwann gesagt, so geht's nicht. Dann gab es wieder eine Chance und wieder nicht. Und wieder nicht. Und dann hatte der seine Körpersprache hatte sich dann noch mehr in Richtung, ich bin ein Ballkünstler, entwickelt. Und die anderen, das war eine junge Mannschaft im Umbruch, da passte da. Also es passte seine Art Fußball, passte einfach nicht zu Arsenal mehr. So, und dann ging er nach Fenerbahce. Das ist, die hätte er dann sofort, so ist das in der Türkei, sofort zum Champions League treiben müssen. Das ist nicht gelungen. Und dann zum Erdogan-Club am Ende Başakşehir hier.
Am Ende.
Und auch da Verletzungen und so. Also das, ich merke so gerade, wenn ich das so vor mich hin
tut weh.
Erzähle, dann tut das richtig weh. Weil ich konnte auch mit vielem bei ihm nicht umgehen. Mir war das auch zu laissez-faire. Einige Junge heute haben auch manchmal so diese Attitüde und die sollten sich da ein negatives Beispiel nehmen, wo das dann hinführen kann, wenn irgendwann mal die Lust der andere nachlässt, sich das anzugucken. Das tut einem richtig weh, weil das ist einer, der hat wirklich ein gottbegnadetes Talent gehabt, hat das oft genug gezeigt und dann am Ende zu lange das Ende.
Er hat auch in seinem Abschiedspost sich bei allen Vereinen bedankt, aber den DFB nicht einmal erwähnt, mit dem er Weltmeister geworden ist, 2014, 92 Länderspiele. Hätte man da nicht ein bisschen Größe erwarten können, jetzt am Ende zu sagen?
Nein, lass uns andersrum sagen. Lass uns sagen, pass auf, dass wir als Väter, die viel verzeihen müssen zuweilen und mussten, lass uns da sagen, guck, ja, wäre besser gewesen, sagen wir beide uns, aber ihm werfe ich nichts mehr vor. Sondern es ist Schluss jetzt. Mit 34 hört eine Karriere auf. Und die solche Höhepunkte hatte, 18, wann war das, 14, war die WM 14? Das war 9 Jahre her. Und danach 9 Jahre, die nicht gut waren. 9 Jahre ist ein bisschen viel, oder?
Wenn du zumindest Schluss, nicht auf dem Niveau, was er damals gezeigt
und angedeutet hat. Das tut so weh. Deswegen, ich habe mehr Mitgefühl mit ihm jetzt, als dass ich ihm vorwerfe, das hättest du aber jetzt anders machen müssen und da hättest du dich beim DFB bedanken müssen. Ja, ich dachte, sie hätten es untereinander geklärt mit Löw.
Denn auch der DFB hat reagiert auf diesen Rücktritt jetzt, sich nochmal bedankt, Bierhoff,
zu Recht.
Flick.
Hast du mir nochmal, es geht auch nicht darum, heilig sprechen und das war alles richtig, sondern
ein bisschen
danke, hier, irgendwelche WM-Pokale, da war er mit beteiligt und nicht unbeträchtlich. Insofern, ja, vielen Dank.
Wenn Sie die Erfolge von ihm sehen, Herr Reif, einmal Weltmeister, einmal U21-Europameister, einmal spanischer Meister und dann noch mehrere Pokalsiege, 4 in England, einer in Spanien, einer in Deutschland. Ist das im Grunde zu wenig für einen Spieler seiner Qualität?
Auch es ist ganz okay.
Also ich will den Weltmeister nicht kleinreden, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ja, ja. Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel ein Champions-League-Sieg fehlt, dass auch die Europa League nie gewonnen wurde und dass es jetzt auch kein Meisterfeuerwerk war, wenn man bedenkt, bei welchen Clubs er gespielt hat.
Aber Herr Kollege, das ist ein Mannschaftssport. Also da war er ja immer bei Mannschaften, die möglicherweise Real, aber alleine kannst du nicht die Champions League gewinnen. Also selbst als Realspieler. Es ist ganz okay. Nochmal, es ist schlimmer oder schlechter oder bedenklicher oder trauriger ist so die letzten 3 Jahre, sage ich. Das andere, das ist eine Strecke, das müssen andere erstmal nachmachen. Aber so die letzten 3 Jahre, so dieses, so dass du am liebsten gar nicht hingehört hast. Wo ist er jetzt gelandet? Wo läuft's jetzt gerade wieder schief und so? Mir tut er leid am Ende, aber.
Da sehen wir seine Vereinshistorie nochmal, die lange Zeit auch nur eine Richtung kannte, also will Schalke und Werder nicht zu nahe treten, aber danach dann zu Real Madrid gegangen, 2010 bis 2013.
Dann und mit Ronaldo ganz tolle Sachen veranstaltet. Das war dann ansehnlich.
Leider auseinanderging. Es gibt eine Statistik zu Mesut Özil, ich konnte sie kaum glauben, als die Kollegen sie mir gezeigt haben, Herr Reif, da geht es um Vorlagen. Da ist die Bilanz von Mesut Özil, und wir schauen uns das jetzt einmal an, wirklich so, dass man eigentlich denken müsste, was wir gerade thematisiert haben, da müssten deutlich mehr internationale Titel eigentlich rumgekommen sein. Er hat in Europas Top-Ligen, da gibt es diese Übersicht Vorlagenkönige seit dem Jahr 2000, da steht er auf Platz 4 mit 259 Vorlagen in 652 Spielen. Das ist deswegen bemerkenswert, weil Messi, der auf 1 steht, mit 390 Vorlagen 1000 Spiele gemacht hat. 1016 sind es genau. Ich hätte nicht gedacht, dass Özil da so weit vorne ist. Ja, Messi, Müller, Cristiano Ronaldo, dann Mesut Özil auf Platz 4. Schon ein Beweis seiner unglaublichen Qualität.
Seiner Qualität. Und das nicht irgendwo, es ist, weiß ich nicht wo, in welchen Ligen, sondern schon in der Türkei war viel, da kam nicht mehr so furchtbar viel dazu, sondern davor. Arsenal, Real, das sind schon Adressen, und wenn du dann eine solche Statistik aufbaust, musst du was gekonnt haben. Und die Wertschätzung Ronaldo, wenn sie den gefragt haben, oder wurde ja mal, glaube ich, gefragt.
Er hatte sich sehr eingesetzt sogar dafür, dass der Vertrag mit Özil verlängert wird.
Da werden sie nur Gutes hören bei Real, außer dass er wieder mal nicht gut beraten war dann bei Vertragsverhandlungen. Da hätte man ihm gewünscht einen besseren Berater. Und zwar im besten Sinne, im besten Wortsinne einen Berater. Er hat in vielem, glaube ich, hat man den jungen Mann allein gelassen.
Wirkte er fremdgesteuert auf Sie häufig?
Na, zumindest nicht fremdgeschützt. Also da war nicht jemand, der gesagt hat, pass auf, nee, ich gebe dir mal einen Tipp. Oder du hörst jetzt auf mich, das machen wir nicht. Das machen wir anders. Wenn du das jetzt machst, kann ich dir sagen, wie das Echo sein wird. Dazu bräuchte, du musst aus der Familie, ich glaube, auch das war nicht immer ganz rund, mit seinem Vater, glaube ich, mich erinnern zu können. Aber so, das Familie, da habe ich nichts mit zu tun. Aber so Berater, wirklich echte Berater, das sind junge Kerle, da kommen Summen, da kommen neue Welten auf die zu. Und dann kommt so ein Erdogan mit dem Foto, der will für sich Propaganda machen. Da läuft so ein Junge in die Falle rein. Die müssen das auch nicht schlimmer machen, als es ist, dieses Foto. Also, da ist mir auch manches ein bisschen aus dem Maß gelaufen damals. Aber natürlich, ein erwachsener Mensch hätte gesagt, das macht das nicht. Das Foto mit dem, der will, dass du da stehst mit dem Trikot. Und Menschen werden zu Recht sagen, du weißt aber schon, mit wem du dich da hinstellst. So. Und danach kommst du aus der Falle gar nicht mehr raus. Ein Trauzeuge Erdogan und so. Du kommst aus dem Loch nicht raus. Und da wünscht man sich erwachsene Menschen im Umfeld von diesen jungen Kerlen.
Es gibt aktuell das Gerücht in der Türkei, dass er eventuell sogar für die AKP kandidieren wird und in die Politik geht. Wann auch immer, wissen nicht ganz genau, ob er die deutsche Staatsangehörigkeit noch hat. Dann wäre das wohl nicht möglich. Ist das aus Ihrer Sicht sogar auch vorstellbar, dass er diesen Weg noch näher an Erdogan herangeht?
Oder Erdogan einbremst und die AKP reformiert?
Daran glaube ich weniger.
Ich auch. Also deswegen
machen wir Schluss an der
Stelle. Es reicht eigentlich. Alles Gute, Mesut Özil. Punkt.
Absolut. Und auch vielen Dank für all das, was er für den deutschen Fußball getan hat als Nationalspieler. Ja, das war Reif ist live an diesem Donnerstag. Herr Reif, nur noch 48 Stunden, dann geht's gegen Peru. So, und dann werden wir am Montag hier an der Stelle natürlich einmal reflektieren, wie es denn letztendlich gelaufen ist für die deutsche Nationalmannschaft gegen Peru. Ein Tipp muss ich Ihnen am Ende noch aus den Rippen leiern. Tipp
ja, gegen Peru.
Jawohl.
2-0.
Alles klar. Na.
4-0.
4-1.
4-1.
4-1.
Okay.
Alles klar. Wer recht hat, sehen wir am Montag 10:30 Uhr. Ralf ist live. Genießen Sie das Wochenende. Bis dahin. Tschüss.